ARD. Hallo und herzlich willkommen bei Liebe erzählt, ein Podcast von SWR Kultur. Mein Name ist Laila Knüppel und in der fünften und letzten Folge von diesem Podcast geht es um Lebenskrisen und um Neuanfang und um die Frage, wie viel man bereit ist, für eine Beziehung, für die Liebe aufzugeben. Denn genau diese Fragen mussten sich Heiko und Marius stellen.
Das war dann schon einfach ein Kampf, das war ein ewiger Kampf, ein Hin und Her zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir lieben. Wir wollen ja unseren Weg gehen, wir wollen ja Priester werden, wir wollen ja in der katholischen Kirche auch arbeiten. Da geht es nicht, da ist das verboten, nicht erlaubt.
Es gab dann auch eine Phase, da hat man quasi, ich sage jetzt mal, Schluss gemacht, ja. Und dann haben wir es beide wieder nochmal ausgehalten, ja, dann wollte man das freundschaftlich...
Bevor ich Heiko und Marius für den Podcast bei ihnen besucht habe, in einem kleinen Reihenhaus in Stuttgart, ist ziemlich viel Zeit verstrichen. Wir haben viel hin und her geschrieben, weil es gar nicht so einfach war, einen passenden Termin zu finden. Auch weil die beiden sehr, sehr viel unternehmen und einen großen Freundeskreis haben. Und dann engagieren sie sich auch noch in der katholischen Kirche. Glauben spielt für die beiden überhaupt eine große Rolle. Und das halt schon seit ihrer Kindheit. Sie sind nämlich aufgewachsen in so kleinen Schwarzwalddörfern in den 70er und in den 80er Jahren.
Also bei mir war es einfach so, wenn man so in der zweite, dritte Klasse gefragt wird, was willst du werden, habe andere gesagt Pilot und Lokführer und ich habe gesagt, ich möchte Pfarrer werden. Also das war für mich so ganz, so wie so ein Kinderwunsch, ja.
Ja, und noch etwas weiß Heiko schon in jungen Jahren, nämlich, dass er sich nicht in Mädchen, sondern in Jungs verguckt.
Also man hat selber gemerkt, man verliebt sich plötzlich in einen Klassenkamerad oder findet den ganz toll oder findet den Deutschlehrer oder sonst jemand ganz toll, ja. Und merkt, so hingezogen sein, kommt mit sich ja gar nicht zurecht, ja. Und niemand bringt es ins Wort. Also das war ja auch, dafür überhaupt mal ein Wort zu finden für mich selber, das war echt schwierig. Also bis ich jetzt mal geahnt habe, okay, das ist schwul sein, ja. Und da dachte ich irgendwie, naja, der Nächste ist irgendwie in Hollywood oder USA oder sonst weit weg, ja. Weil im Geschehen, alltäglich hat man es gar nicht erlebt oder gar nicht mitbekommen. Es gab niemand, sage ich mal, in dem Dorf, wo man herkommt, ja, da gab es niemand. Da gab es auch kein Vorbild und nichts, ja. Also da kam man sich schon in einer tiefer Weise einsam vor. So habe ich es erlebt.
Ja, und Marius, dem erging es ähnlich.
Weil es gab ja auch niemanden, den man kannte oder mit dem man drüber reden konnte. Oder es hat man halt einfach verdrängt, versteckt, wie auch immer.
Das war ein großes gesellschaftliches Tabu. Glaube ich, ganz sicher. Und da war großes Schweigen drüber gelegt. Und dann kommt man irgendwann ins jugendliche Alter und dann merkt man, ah, Zölibat und so. Und dann war ich da irgendwie außen vor der Frage nach Beziehung. Ja, ich war ja Priester, Heiko braucht keine Beziehung. Dann lag das natürlich noch mal näher, Priester zu werden. Und ja, so ist es dann einfach gekommen bei mir.
In der Kirche kann man sich natürlich noch besser verstecken und dieser Frage sozusagen aus dem Weg gehen, vor allem wenn man natürlich Priester werden möchte und dadurch ehelos lebt, dadurch zölibatär lebt, dann wird man nicht gefragt.
Ich finde es faszinierend, wie lange Menschen in Situationen verharren, die ihnen nicht gut tun und wie gut sie letztendlich im Verdrängen sind und Veränderungen fürchten. Ich meine, ich kenne das von mir selbst, aus meiner eigenen langjährigen Beziehung, die vor mehr als einem Jahr zerbrochen ist. Ich habe davon ja schon in den vorherigen Folgen erzählt. Und auch da geht es mir so, dass ich im Nachhinein denke, Mensch, warum habe ich so lange daran festgehalten? Warum habe ich mich so vor dem Loslassen gefürchtet? Und merke halt immer wieder, wie schwer mir das fällt, nicht Sicherheit und Stabilität anzustreben, sondern halt offen dafür zu sein, einmal, wenn Menschen in mein Leben treten, aber vor allen Dingen auch zu akzeptieren, wenn sie wieder verschwinden. Ja, und für Heiko hat die Kirche halt damals Stabilität und Sicherheit bedeutet. Sie war sein Stück Heimat, Gemeinschaft, Geborgenheit. Ja, und sollte dann auch noch Beruf und Berufung werden. Und er hat dann mit seiner Ausbildung im Priesterseminar angefangen. Und alles ist nach Plan gelaufen. Und ja, dann hat er Marius getroffen.
Ich war schon im CB, im Priesterseminar in Freiburg. Und da beginnt dann immer das neue Studienjahr. Und es wird natürlich groß gefeiert und mit dem Gottesdienst. Und danach gibt es so eine Vorstellungsrunde. Und dann sitzen alle, die schon da sind, sitzen in einem großen Saal. Ja, und dann stellen sich die Neuen vor. Und da haben sich die Neuen vorgestellt. Und die hatten sich in dem Jahr, als der Marius kam, der Größe nach aufgestellt. Und da der Marius fast 2 Meter ist, stand er ganz, ganz außen. Und da habe ich ihn gesehen. Da habe ich gedacht, wow, was für ein schöner Mann. Und Und ja, da habe ich ihn dann quasi zum ersten Mal gesehen. Und dann hat man natürlich im Priesterseminar viele Kontaktpunkte, weil es gibt ein gemeinsames Programm und dann läuft man sich immer wieder über den Weg.
Ja, und durch das haben wir uns dann ja eigentlich immer näher kennengelernt. Man weiß ja auch nicht, wie der andere denkt, wie der andere fühlt.
Genau, ich erinnere mich, es gab noch so eine Veranstaltung, da, das hieß CB, also das Priesterseminar in der Öffentlichkeit. Da waren wir zusammen in der Gemeinde und haben dann in Lenzkirch nebeneinander übernachtet. Ich habe es klopfen bis zum Hals. Natürlich habe ich Marius nichts gesagt, weil du hast es natürlich nicht getraut. Ja? Also erst muss man sich selber zugestehen, so ein Gefühl von Verliebtsein. Ja?
Wichtiger Punkt.
Das war sicher was und gleichzeitig... Naja, wenn man sich jetzt dem anderen sagt, du, ich habe mich in dich verliebt, man weiß ja nicht, der guckt dann völlig entsetzt an und sagt, was, bitte? Was ist hier los? Ja, also das braucht einfach viel, viel, viel Zeit in dem Fall.
Das geht 2 Jahre lang so, in denen die beiden sich Stück für Stück immer ein bisschen besser kennenlernen.
Und dann gab es die Zeit im Jahr 2000, Heiko ging nach Israel zur Bibelschule 9 Wochen. Ich war das Jahr davor in der Bibelschule. Und dann habe ich gesagt, ach, ich könnte ja auch nach Israel. Ich war auch noch eingeladen von jemandem, den ich dort kennengelernt hatte.
Also wir waren in Tapka an dem Ort, das ist ja der Ort der Brotvermehrung. Ganz schöner Ort und da sitzt man so und sieht auf den See Genezareth und da saßen wir halt nebeneinander auf dem Stein. Und irgendwann, das konkret zu machen, hatte Marius die Hand um mich gelegt und ganz fest gedrückt. So, und dann war es irgendwie klar, okay. Jetzt brechen irgendwie die Dämme und dann gab es ja den ersten Kuss und dann war klar, hey, wir haben uns verliebt.
Und von da an beginnt dann dieses Versteckspiel. So ein verzweifeltes Hin und Her zwischen ihren Gefühlen einerseits und andererseits dem Wunsch, Priester zu werden.
Marius ist ja die erste Beziehung für mich und also, ja, die ich eingegangen bin und ganz am Anfang dieses Verliebtsein, was strahlt ja, also ich bin ja sowieso so ein Mensch, mir sieht man immer gleich im Gesicht an, was Sache ist, ja. Ob ich traurig bin oder ob ich fröhlich bin oder nachdenklich, man kann es bei mir einfach ablesen, ja. Das war so, ja. Und wenn wir uns natürlich auf dem Gang begegnet sind, dieses ständige Umswitchen zwischen einer Nähe, die man hat, wenn man quasi zu zweit und allein ist, und dann wieder in diesen Modus zurückfinden, ja, auf körperliche Distanz und so, man darf es nach außen nicht merken, das braucht unheimlich viel Energie, ja. Und manchmal war dann auch so, dass, oh, ich muss mich ja bremsen, ich kann jetzt hier nicht strahlen, ja, sozusagen. Das war natürlich schon auch anstrengend. Ja, das muss man auch wissen, also es ist ja dann nicht so, dass mir dann einfach... sage, okay, wenn jetzt jemand heterosexuell ist im Priesterseminar, verliebt sich, ja, das ist ja keine völlig neue Konstellation, damit rechnen ja auch irgendwie die Ausbilder, dass das passieren kann, aber dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, in der katholischen Kirche, in der Seelsorge zu arbeiten, aber diese Möglichkeit hatten wir ja nicht. Also es war ganz klar, die katholische Kirche will uns nicht, Punkt. Und natürlich steht noch über diesem Ganzen natürlich drüber, ja, sowas wie damals, es ist Sünde und du darfst nicht, ja.
Das war immer hin und her, das Verhältnis zwischen Freude und dann doch Angst. Das war natürlich sehr, sehr zwiespältig. Mal hat das eine überwogen, mal das andere. Mal war wieder so, ach, wir versuchen das wieder auf eine freundschaftliche Ebene runterzubrechen, ohne Beziehung. Und wir haben da schon viel miteinander geredet dann. Und versucht, das dann irgendwo wieder auf eine Spur zu kriegen, die für uns irgendwie verträglich ist. Haben aber gemerkt, das zerreißt uns natürlich.
Marius hat seinen Lebensplan nämlich schon mal radikal geändert. Nach der Schule hat er nämlich erstmal eine Bankausbildung gemacht und dann hat er da auch gearbeitet. Und irgendwann hat er gesagt, nee, ich werde Priester, ich werfe diese Bankkarriere über den Haufen.
Ich war 26, als ich ja meinen Beruf aufgegeben habe, meine Wohnung gekündigt habe. Und ins Priesterseminar gezogen bin. Das heißt, ich habe ja eine Existenz, die ich hatte, schon mal aufgegeben, um einen anderen Weg einzuschlagen. Und auf dem Weg merke ich dann jetzt, oh, da komme ich auch an meine Grenzen. Das funktioniert jetzt irgendwie auch nicht, beziehungsweise ich bin jetzt hier im Dilemma. Ich liebe einen Mann, ich will eigentlich Priester werden, ich möchte gerne in der katholischen Kirche arbeiten, ich möchte Seelsorger sein, ich möchte für die Menschen da sein. So diesen Widerspruch, den man dann ja auch spürt. Das eine könnte ich, und ich darf es nicht, ja. Wenn ich so weiterlebe, wie ich jetzt lebe. dieses war dann schon eine starke Belastung natürlich auch und hat viel Kraft gekostet. Und dieser Kampf, der entsteht ja dann dadurch, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Man will jetzt ja nicht schon wieder sozusagen von vorne anfangen müssen.
Heiko und Marius versuchen immer wieder, die Gefühle füreinander zu verdrängen, denn aus Sicht der katholischen Kirche ist ihre Liebe Sünde. Ich selbst, ich bin Atheistin und ich kann mit diesem Begriff nicht so viel anfangen, aber ich kenne die Situation, wo man versucht, sich in etwas hineinzupressen, in das man eigentlich nicht hineinpasst, also im übertragenen Sinne. Und dass man auch bestimmte Wünsche und Bedürfnisse sehr lange nicht wahrnimmt. Und sobald sie einem aber dann bewusst werden und man ihnen nachgeht, gibt es irgendwie kein Zurück mehr. Ein Bekannter hat dazu mal gesagt, die Zahnpasta geht nicht mehr in die Tube. Und dieses Bild habe ich jetzt immer im Kopf. Also ist man sich seines Verlangens und seiner Bedürfnisse erst bewusst, dann lässt sich das kaum zurückdrehen. Ja, und Marius und Heiko, die versuchen das aber trotzdem die ganze Zeit. Ja, und irgendwann trauen sie sich dann zumindest mit einigen wenigen über ihre Situation zu sprechen, mit Menschen, die auch in der katholischen Kirche aktiv sind und bei denen sie aber hoffen können, dass sie vielleicht Verständnis haben. Und das ist einmal eine Ordensfrau und dann ein ehemaliger katholischer Priester.
Es gibt Pierre Stutz, unser guter Freund mittlerweile seit vielen, vielen Jahren, der auch diesen Weg damals gegangen ist, Priester war, seine Homosexualität 38 Jahre verleugnet hat und zu der Zeit ein Buch geschrieben hat. Er schreibt Bücher.
Geborgen und frei.
Geborgen und frei. Und in diesem Buch am Ende noch einen Outing-Brief reingeschrieben hat, um sich zu outen, weil er in einer Situation war, wo er am Boden war, wo er einen Burnout hatte davor und. Mhm. Und wir dann zu ihm Kontakt aufgenommen haben. Und er dann sehr betroffen war von unserer Situation und uns eingeladen hat. Und das hat uns sehr geholfen, dass es da Menschen gab, sofort, die uns unterstützt haben. Und da war natürlich ein Vertrauen da, wenn man dann mal mit einem Mensch dann über sowas reden kann und merkt, wir stoßen jetzt hier auf jemand, der Verständnis hat, wenn wir auch unseren Weg abbrechen, dann hat uns das natürlich schon geholfen.
Die beiden halten ihre Beziehung 4 Jahre lang geheim. Also ich finde das eine ziemlich lange Zeit. Und dann beschließen sie aber, okay, so geht es nicht weiter. Wir outen uns.
Wir haben uns geoutet, wir haben aufgehört, in der katholischen Kirche unseren Weg weiterzugehen. Und wir standen da ohne Arbeit und ohne Wohnung. Und das haben wir beide an einem Tag zusammen gemacht. Und das war dann schon eine Nummer.
Samt Outing vor Eltern, Familie, also vor der engsten Familie und so.
Das an war, einem Tag.
Alles ja, an einem Tag.
Das war irgendwie, wir haben beschlossen, so und jetzt.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Erst gehen sie zur Leitung vom Priesterseminar und sagen, dass sie austreten möchten, aber sie erläutern ihre Beweggründe nicht weiter. Und dann gehen sie aber zu ihren beiden Familien und da erklären sie, ja, wir sind schwul und wir sind ein Paar. Und Marius ist damals bereits über 30 und Heiko ist einige Jahre jünger.
Das war dann schon einfach, das hat sich dann zugespitzt. Dieser Druck für uns wurde dann zu groß. Ja, wir haben dann gemerkt, so können wir jetzt nicht weitermachen. Wir leben hier irgendwo in einer Situation, die uns so belastet, dass es so nicht weitergeht. Wir leben ein Doppelleben jetzt schon quasi, das uns nicht ermöglicht, frei zu leben. Das war auf jeden Fall eine Befreiung, dass wir das damals gemacht haben. Das war im August 2004 und für uns war es eine Befreiung. Also der Satz, der sich bei uns dann eingeprägt hat, egal was jetzt kommt, aber der Satz, der sich bei uns eingeprägt hat, war dann, wir haben ja uns. Und wir mussten ja wirklich von vorne dann anfangen, gucken, wie geht es jetzt weiter, wo finden wir jetzt Arbeit, wo finden wir praktisch Wohnung, wo können wir erstmal sein.
Und wir konnten auch in dieser Situation vor dem Outing kein großer, was weiß ich, Plan entwerfen, sondern es war einfach Augen zu und durch. Ja, also ich muss sagen, dass die Reaktion auf lange Sicht natürlich positiv war, aber natürlich war es am Anfang auch schwierig, also nur das Normale. Also, klar, für Eltern, ich kann es konkret sagen, für meine Mutter ist die Welt zusammengebrochen. Ja, einfach, dass ihr Sohn schwul ist und dass der Marius nicht ein Freund, sondern mein Freund ist und dass dieser ganze Lebensentwurf weg ist. Man muss natürlich auch sagen, in so einem Dorf, das ist heute vielleicht auch nochmal so, aber damals war es noch so, es stellt sich dann jeder drauf ein. Der Heiko, der wird Priester, man kennt sich ja dann auch in diesem dörflichen Geschehen und alle stellen sich drauf ein und frage dann, wie lang ist denn noch, wie lang studiert denn der Heiko nach, ja. Und plötzlich kann man von dem Heiko halt eigentlich nichts mehr erzählen. Und ich glaube, das war schon auch für meine Eltern eine harte Zeit und war auch für mich in der Beziehung zu den Eltern schon auch eine harte Zeit, ja. Das hat sicher 2-3 Jahre gedauert, bis sich das wieder so angenähert hat, dass wieder eine gute Beziehung ist, ja. Also von dem her, so. Man muss natürlich sagen, also, dass auch Familie dann in der Situation so sehr, wie es Mütter dann schwergefallen ist oder auch meinem Vater oder so, aber sie haben uns nicht verstoßen in der Situation, sondern sie haben uns dann echt, also familiär konnte man dann mal unterkommen, kurze Zeit bei mir zu Hause, ja, dort einfach dann wohnen, ja, weil man braucht wirklich ein Dach immer im Kopf. Und dann hat sich auf Marius Familie dann, ja, da gab es eine Wohnung am Bodensee, wo man dann mal zeitlang rein konnte. Also diese Notfallrettung drunter war da, ja, aber alles andere war halt erstmal weg, so.
Und tatsächlich war es vielleicht so ein Schockmoment, aber ich glaube im Nachhinein natürlich auch wichtig, dass man zugrunde geht, weil nur wenn man zugrunde geht, wenn man irgendwo mal ganz unten im Tal ist, dann kann es auch wieder aufwärts gehen. Das glaube ich halt. Ich glaube, wir brauchen das. Also die Erfahrung, die wollte ich auch nicht missen. Die hat uns natürlich schon sehr viel gebracht dann damals. Dass wir wirklich dann an einem Punkt waren, wo wir nicht genau gewusst haben, wo geht es jetzt weiter.
Manchmal müssen Lebensträume und Lebenskonzepte wohl zusammenbrechen, einfach um Platz für Neues zu schaffen. So sehe ich das, vor allem wenn ich an das Ende meiner Beziehung denke. Ja, und Marius und Heiko, die beginnen dann, sich ein neues Leben aufzubauen. Sie finden Arbeit bei einem Beerdigungsinstitut, sie ziehen nach Stuttgart und sie heiraten. Und diese Idee, die haben sie auf einem gemeinsamen Wanderurlaub.
Und da fragen uns manchmal, Mensch, wer hat denn bei euch den Antrag gemacht? Es gibt keinen von beiden, sondern es war wirklich im Gehen und manchmal ist es einfach der gleiche Gedanke und der war dann einfach da und es war dann klar, okay, jetzt wollen wir einfach das nochmal in eine verbindlichere Form und wir wollen nochmal so ganz offiziell und laut und öffentlich Ja zueinander zu sagen und es war dann so, ja.
Und dann haben wir dann ein riesiges Fest gefeiert mit 120 Leuten, Familie, Freunde, Patenkinder, alle, die eben da waren. Und es war dann wunderschön.
Ja, und jetzt mittlerweile sind Heiko und Marius schon seit über 20 Jahren ein Paar.
Ah ja, ich glaube, wir kennen den Einsatz, den wir für diese Beziehung gemacht haben. Beide sehr gut, ja. Wir haben ja beide irgendwo einen Lebenstraum, diesen Lebenstraum, den je eigenen aufgegeben, um dann dieses Lebensglück zu finden, ja. Und gerade so, ich sag mal, es gibt ja auch diesen Alltag, diese Durststrecke im Alltag, ja. Und dann diesen Narrativ dieser Beziehung zu haben, diese Erzählung, ja, das trägt natürlich dann schon, also, ja.
Während ich mit Heiko und Marius spreche, fällt mir auf, dass es eigentlich immer wieder die gleichen Themen und wichtigen Beziehungselemente sind, auf die ich bei meinen Podcast-Gesprächen stoße. Da ist zum einen dieses klare Ja, diese bewusste Entscheidung für die Beziehung. Zweitens dann die Suche nach sich selbst und nach den eigenen Bedürfnissen. Und schließlich dann über diese Bedürfnisse auch zu sprechen und nichts außen vor zu lassen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man authentisch bleibt bei dem, was man tut. Dieses Verstellen und Versteckspiel, das wirklich mal so gut es geht ad acta legen und ja, sich selber sein. Und dann auch zu merken, und es ist okay und es ist gut.
Das wollte ich gerade sagen, also so authentisch sein, beziehungsweise auch mit sich selber im Reinen zu sein, das ist ja gar nicht einfach und das bleibt ein Leben lang eine Aufgabe. Aber wenn ich mich natürlich in einer Beziehung anfange zu verstellen und anders sein möchte, weil ich meinem Partner oder meiner Partnerin gefallen möchte, das wird nicht funktionieren.
Außerdem ist bei mir die Erkenntnis gereift, ja, Beziehungen dürfen enden, sich trennen ist gar nicht so schlimm, manchmal sogar genau das Richtige. Und in meinem Fall ist ja die Beziehung nach 18 Jahren zerbrochen und ich kann mittlerweile sagen, ja, das war gut so und das war genau das Richtige. Das war die 5. und letzte Folge von Lieber erzählt. Am Ende des Podcasts möchte ich mich nochmal bedanken bei allen, die mir ihre persönlichen Geschichten erzählt haben. Außerdem geht Dank an meine Redakteurin Nadja Ode für ihr Feingespür für Text und für ihre Geduld beim Überarbeiten der einzelnen Folgen. Und an Andreas Fuhrmann, der für die Sprachaufnahmen und die Studiobearbeitung zuständig war und der mich ebenfalls bei der inhaltlichen Arbeit unterstützt hat. Mir selbst, mir hat der Podcast ein Stück weit durch meine schwierige Trennungszeit geholfen. Vielleicht ist das ja einigen von euch ähnlich ergangen. Ich jedenfalls hoffe, Liebe erzählt hat euch gefallen und ihr könnt alle Folgen in der ARD-Audiothek nochmal nachhören.
Hallo, ich bin Natalia Joselewitsch und ich möchte euch unseren neuen Podcast empfehlen. Er heißt Mein Mensch.
Wer weiß, ohne ihn, wenn das nicht gewesen wäre, wäre mein Leben anders verlaufen.
Sie war absolut meine Motivation.
Ich würde sagen, wir waren seelenverwandt in der Phase.
Es gibt unzählige Begegnungen in unserem Leben. Manche werden zu Freundschaften, manche zu einer Liebe und manche vergessen wir schnell wieder. Und dann gibt es noch diese ganz besonderen Begegnungen.
Dass das für mich so das Größte und Wichtigste und Bedeutungsvollste war, was so jeden Mensch so für mich gemacht hat.
Da steht jemand am Abgrund, ist dabei, sich selbst zu verlieren oder kämpft in einer Extremsituation um sein Leben. Und wäre da nicht dieser eine Mensch gewesen, der im entscheidenden Moment das Richtige getan oder gesagt hat, wäre es ganz anders ausgegangen. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Ab dem 16. April findet ihr jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.